Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Vorwärts nach weit. Der Hannover 96 Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. André, Chris, Dennis und Tobi.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zu Folge 1 nach dem glorreichen 7:0 Sieg von Hannover 96. In meiner Euphorie habe ich Sonntag gesagt, es war vor 40 Jahren, dass wir mal wieder so hoch gewonnen haben, oder es war vor 40 Jahren, als wir so hoch gewonnen haben. Das ist natürlich nicht ganz richtig, da der Form halber müssen wir da nochmal aufklären. 1995 unter dem Trainer Gott, möchte ich beinahe sagen, Peter Neururer gab es ein 7:1 gegen FSV Frankfurt. Peter Neururer auch schon Gast gewesen hier bei uns im VW-Pod. Und 86, und das war dann eher so meine Stütze, gab es das 8:0 gegen den Karlsruher SC. Sei es drum, herzlich willkommen beim Vorwärts auf Weit-Podcast, dem 96-Podcast, bei meinsportpodcast.de. Und ich bin immer noch von der Euphorie geküsst. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir müssen schauen auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und wir haben wirklich diesen Begriff jetzt in den letzten Wochen inflationär benutzt. Wir haben immer gesprochen davon, es ist ein richtungsweisendes Spiel gegen Greuther Fürth, weil danach ist die Länderspielpause. Du kannst mit einem Sieg ganz motiviert aus der Pause rausgehen, haben wir gezogen. Dann richtungsweisendes Spiel gegen Osnabrück, den Tabellenletzten. Und wenn du da bestehst, dann kannst du mit breiter Brust in die kommenden Aufgaben gehen. Ja, das haben wir mehr als gezogen. Und jetzt schauen wir also auf das Spiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und das mache ich gerne. Mein Name ist Tobi mit Chris. Guten Abend, Chris.
Hi, Tobi. Richtungsweisend ist jedes Spiel, wenn du aufsteigen willst, weil es geht entweder mit jedem Sieg immer weiter nach oben oder du beißt dich oben fest.
Du hast gerade Aufstieg in den Mund genommen. Das wird dir noch zum Verhängnis werden, würde ich behaupten, lieber Chris. Und guten Abend, Dennis.
Schönen guten Abend, Tobi. Ja, du hast das ja vorhin in der WhatsApp-Gruppe schon geschrieben und deswegen muss ich so ein bisschen bei dir jetzt an Tony Holiday denken. Du weißt, ne?
Ja, ja.
Du bist so heiß wie ein Vulkan.
Ah, Ja, genau.
Ja, da, du brennst ja auch schon wieder lichterloh an beiden Enden. Ich kann es aber verstehen. Wir freuen uns alle sehr über den 7:0-Sieg und der wird uns auch noch ein paar Jahre begleiten. Weil er mit dazu beigetragen hat, dass wir diese Saison aufsteigen werden.
Auch du hast das Wort Aufstieg in den Mund genommen, Dennis. Und du hast verraten, dass du das erste Mal vorbereitet bist, seitdem du hier bist. Da bin ich ja sehr gespannt drauf. Ja, da bin ich sehr gespannt.
Juhu!
Und wer immer vorbereitet ist und auch heute Abend wieder zu Gast ist, unser Vorwärts nach Weit Trainer Alexander Kiene. Guten Abend, Alex.
Ja, guten Abend in die Runde. Vorbereitet bin ich natürlich. Das Wort Aufstieg nehme ich allerdings nicht in den Mund, aber ich freue mich tatsächlich auf das Duell am Wochenende der beiden trendstärksten Teams der zweiten Liga, Düsseldorf gegen Hannover. Das wird was Besonderes und ich freue mich auch mit euch, das Ganze zu beleuchten.
Ja, ich will es trotzdem versuchen rauszukitzeln aus dir, Alex. Also, die Ausgangssituation 96 mit zwei Siegen im Rücken, jetzt Tabellenvierter, nah dran an den ersten dreien von Düsseldorf als Tabellenführer, aber auch nur in Schlagdistanz für 96. Also, wenn 96 gewinnt, dann können sie von Düsseldorf überholen. Also, ist das dann wieder ein richtungsweisendes Spiel oder was kannst du über die Ausgangssituation sagen und sind das nicht vielleicht doch zwei, ja, zumindest heimliche Aufstiegskandidaten?
Ja, ich finde es grundsätzlich nach 6 Spielen ein bisschen früh, von 2 Aufstiegsanwärtern zu sprechen. So ein erstes Fazit kann man aus meiner Sicht ja vielleicht nach 10 Spielen machen oder nach einem Drittel der Saison. Aber ja, es ist das Spiel der aus meiner Sicht ja formstärksten Teams aktuell in dieser zweiten Bundesliga. Düsseldorf hat immerhin die letzten 3 Spiele gewonnen. In Elversberg gegen den KSC und jetzt in Rostock. Auch insgesamt sehr überzeugend. Ja, und 96 hat auch 3 der letzten 4 Spiele gewonnen. Da war nur diese Niederlage gegen den HSV dabei, wo man auch über weite Phasen sehr ordentlich gespielt hat. Also ja, beide Teams haben in den letzten Wochen eindeutig eine Entwicklung genommen. Beide Teams haben ihre Ambitionen, die sie ja im Verein, auch im Umfeld, auch immer wieder zum Ausdruck bringen, gezeigt. Vielleicht ist es ein Stück weit zu diesem Zeitpunkt überraschend, dass Düsseldorf Tabellenführer ist. Aber es ist auch eine Mannschaft, ähnlich wie 96, die einige Aspekte aufweist, ja, weshalb sie sicherlich auch zu den Top 5, Top 6 dieser Liga gehören können und vielleicht, so wie du es angesprochen hast, auch am Ende ein Wörtchen ganz oben mitsprechen kann. Düsseldorf ist, ähnlich wie 96, ein Traditionsverein in dieser zweiten Liga. Aus meiner Sicht auch vom Etat im oberen Bereich der Liga anzusehen. Sie haben eine Kaderqualität, gerade individuell betrachtet, ja, die nach oben gehört, wo auch eine ja, gewachsene Struktur mit Daniel Thun als Trainer vorhanden ist. Thun geht ja jetzt auch schon in eine weitere Saison, also hat mit der Mannschaft jetzt auch ein Stück des Weges ja, gearbeitet. Das ist immer ein Vorteil, das sieht man auch in Hannover, wenn ein Trainer über einen ja, etwas längeren Zeitraum auch die Möglichkeit hat, seine Idee mit der Mannschaft zu erarbeiten. Düsseldorf war gerade auch in der letzten Saison enorm heimstark. Von daher war dieses 1:2 vor einigen Wochen zu Hause gegen Paderborn ein bisschen überraschend. Aber auch da war Düsseldorf über weite Phasen die bessere Mannschaft. Und was bisher einfach auffällt in dieser Saison, Düsseldorf hat sich bisher als sehr homogene, gefestigte Mannschaft gezeigt, mit einer Stabilität in der Defensive. Wir sagen ja immer, am Ende stehen die Mannschaften oben, die die wenigsten Gegentore bekommen. Und man muss zumindest zum aktuellen Zeitpunkt sagen, Düsseldorf hat nur 4 Gegentore in 6 Spielen kassiert, auch 3-0 gespielt. Damit haben sie die beste Defensive. Es bleibt jetzt abzuwarten. Ich denke, ihr habt das auch verfolgt. Abwehrchef André Hoffmann, den wir ja in Hannover kennen, hat sich schwer verletzt an der Schulter. Der wird 3 Monate ausfallen oder auch länger. Von daher muss man gucken, ob sich diese Stabilität in der Defensive auch weiter fortsetzen wird. Aber Düsseldorf hat es aus meiner Sicht auch geschafft, die Neuzugänge sofort zu integrieren. Die haben eingeschlagen. Also ich habe vor der Saison ein Stück weit gedacht, okay, da sind auch einige Spieler weggegangen, mit Kovnatski zu Werder Bremen, mit Ruven Hennings, den wir über Jahre kennen, mit Karbovnik, die Qualität haben. Aber die Neuzugänge wie Yannick Engelhardt als Sechser, wie Bergmann Johansen und Zolis vorne, auch Vincent Vermey, die haben bisher top eingeschlagen. Also muss man insgesamt ja, sowohl Chris Weber als Sportdirektor als auch Klaus Allofs im Management ein großes Kompliment machen, dass sie vor allem gute, junge, hungrige Spieler dazu gewonnen haben, die zusammen mit den Etablierten ja, ein gutes Grundgerüst bilden, einen guten Mix aus gestandenen und jungen Spielern bilden. Ja, und Daniel Thun hat es mit dieser Truppe in den ersten Wochen geschafft, sehr überzeugende Ergebnisse einzufahren. Und das weckt natürlich auch bei einem Verein wie Fortuna Düsseldorf Erwartungen im Umfeld. Denn das Ziel für diesen Verein ist es, glaube ich, ähnlich wie in Hannover. Man möchte perspektivisch zurück in die Bundesliga. Und von daher freue ich mich einfach auf dieses Duell. Es wird aus meiner Sicht, und da kommen wir gleich noch bei der taktischen Geschichte drauf zu sprechen, ein Spiel, ein Duell auf Augenhöhe, wo Kleinigkeiten entscheidend sein werden, wo es darum geht, eine geringe Fehlerquote auf den Platz zu bringen, wo es darum geht, vorne sehr effizient zu sein. Ich glaube, beide Vereine, auch beide Mannschaften, auch beide Trainer respektieren sich sehr gegenseitig. Von daher glaube ich auch, es wird keiner so richtig ins offene Messer laufen wollen. Es wird auf die Tagesform ankommen, möglichst viele Spieler auch am Limit zu haben. Und wenn 96 das schafft, dann sind sie auf keinen Fall chancenlos, sondern dann sage ich auch, wenn 96 so diese Entwicklung der letzten Spiele fortsetzen kann, wenn viele Spieler wieder an ihr Limit oder darüber kommen, dann wird 96 auch in Düsseldorf Möglichkeiten haben zu punkten und wenn möglich sogar dreifach zu punkten.
Chris, da hat Alex gerade noch mal hinten raus die Kurve gekriegt. Weil ich fand, weißt du, diese beste Abwehr, 4 Gegentore erst, 0 gespielt, so oft. Also, aber 96 hat den besten Sturm, Chris. Da müssen wir doch mit einer breiten Brust jetzt dahin fahren, oder?
Düsseldorf hat, glaube ich, das Momentum direkt mit dem Saisonauftakt gehabt, mit dem Sieg gegen Hertha, mit dem nicht jeder zwingend rechnen konnte, und hatte danach ein paar Gegner, wo jetzt auch nicht jeder die Saisonleistung abrufen kann, wie er sich vielleicht vorgestellt hat. Ich gehe mal davon aus, dass Paderborn deutlich besser positioniert sein möchte, als sie es jetzt gerade sind zum Beispiel. Und ja, na gut, dass Alex die Kurve gekriegt hat. Und wenn du mich vorhin ja anzählst wegen dem Wort Aufstieg, dann muss man sagen...
Nein, niemals. Es war unterstützend gemeint.
Ah, unterstützend, okay.
Ja,
ja. Ja, weil letztendlich sind wir dafür ja selber verantwortlich, dass jetzt so ein Thema aufkommen könnte bei dem einen oder anderen. Wir sind jetzt Vierter, ob man will oder nicht. Wir haben die Latte sehr, sehr hoch gelegt und Stefan Drexler muss jetzt zeigen, ob er den Hintern über die Latte bekommt oder ob er beim Anlauf auf die Fresse fliegt. Ja, das Spiel gegen Düsseldorf ist genauso wichtig wie das Spiel eine Woche später gegen Wien Wiesbaden. Hat auch damit zu tun, dass unsere derzeitigen Kontrahenten auch ebenfalls schwere Spiele vor der Brust haben. Der HSV spielt übernächstes Spiel auch gegen Düsseldorf. Kiel spielt dieses Wochenende gegen Hertha. Das sind Spiele, die sie auch erstmal gewinnen müssen. Und es kann somit dann sein, dass wir vielleicht am 8. Spieltag, wenn wir aus Düsseldorf mehr mitnehmen als nur ein Kater vom Düsseldorf Altbier, und dann gegen Wien-Wiesbaden zu Hause einen Heimsieg einfahren, den ich ganz einfach erwarte, dann kann es sein, dass wir nach einem circa Viertel der Saison sehr gut in der Tabelle dastehen. Und wo das dann ist, das werden wir dann sehen.
Das wäre, hast du völlig recht, Chris. Dennis, ja, also ja, nochmal, ja, 7-0 gegen Osnabrück. Ich meine, gar nicht mal, wir haben darüber gesprochen, im Quick and Dirty oder Quick and Party, gar nicht mal so das Ergebnis, das Entscheidende, sondern dass 96 diesen Willen gezeigt hat und wirklich auch die Leute, die von der Bank gekommen sind, reingekommen sind, einfach Tore schießen wollten, geil auf Tore gewesen sind. Und Alex hat es auch gesagt, das Spiel gegen den HSV, ich bleibe dabei bis zur roten Karte, völlig in Ordnung und dann eher Tendenz kippen zu 96. Das Spiel in Fürth wirklich gut absolviert und das Spiel gegen Osnabrück dann auch die, ja, bis zum Ende durchgezogen, die Motivation mitgenommen, die breite Brust mitgenommen aus diesem Spiel. Denn es in der letzten Saison war 96 schon häufig an dieser Pforte, ich will nicht sagen zur Glückseligkeit, aber immer so an dieser Pforte, so oben reinstechen zu können und auch nachhaltig reinstechen zu können. Und in jedem Spiel, wo es darum ging, hat man versagt. Was gibt uns die Hoffnung, dass das vielleicht am Sonntag in Düsseldorf anders sein wird?
Weil der Kader sich weiterentwickelt hat und weil wir als Mannschaft und das ganze Team drumherum sich weiterentwickelt haben. Also schauen wir doch zum Beispiel mal, Alex hat das auch letzte Saison immer wieder zu Recht gesagt, die berühmte Achse, die da sein muss, und auch die Mischung aus Jung und Alt. Das haben wir in der letzten Saison auch versucht. Das hat aber dann zum Teil eben mit den Leistungen nicht so gestimmt, ne? Also Julian Börner hätte auch so ein erfahrener oder ist ein erfahrener Spieler, hat das aber nicht auf den Platz bringen können. Und da konnten sich dann die jungen Spieler auch nicht so dran aufrichten. Funktioniert momentan, und toi toi toi, möge es so bleiben, mit Halzenberg perfekt. Auch Nielsen scheint wieder in Form zu kommen. Möglicherweise auch eine, ja, vielleicht längerwierige Verletzung, über die man nicht so gesprochen hat, jetzt ein bisschen auskuriert zu haben. Und über Zieler braucht man nicht reden, das funktioniert eh. Auch ein Teuchert geht da vorne voran, ganz anders als letzte Saison noch. Da haben wir auch drüber gesprochen. Und drumherum haben wir wahnsinnig viele junge, talentierte Spieler, die alle wollen, die sich alle auch zeigen wollen. Manchmal auch ein bisschen übermotiviert sind, wenn sie dann den Elfmeter klauen wollen, in Anführungszeichen.
Ah, du meinst Modamar, ja?
Genau. Ja. Aber auch das zeigt ja, die sind hungrig, die wollen. Und das ist etwas, die müssen sich zeigen, die sollen sich auch zeigen. Und das ist gut, dass sie das bei 96 können. Das ist, wir sind wieder eine Adresse, das habe ich auch letzt schon mal gesagt, wo junge Spieler wissen, hier können sie sich zeigen, hier können sie sich entwickeln und hier können sie auch zum Nationalspieler werden. Vielleicht zum U-Nationalspieler, vielleicht auch darüber hinaus. Liebe Grüße an Herrn Bayer.
Oh ja.
Das ist eine neue Qualität, und was du gerade auch angesprochen hast, wir haben eine unglaubliche Tiefe, eine Breite im Kader bekommen, was wir von der Bank einfach nochmal bringen können. Entweder sind tatsächlich mal Leute verletzt. Nicolo wird jetzt wahrscheinlich auch wieder ausfallen müssen. Aber dann kommen andere Leute von der Bank.
Christiansen und Besuschkow auch verletzt, ja?
Ja, zum Beispiel. Ne? Also gut, die waren vorher auch nicht in Form, aber nichtsdestotrotz, auch die müssen wir ersetzen. Das tun die Leute, die momentan reinkommen. Leopold,
stimmt.
Super. Und das ist, glaube ich, etwas, was zum Beispiel, und da wird Alex mir vielleicht auch recht geben, was Düsseldorf in dieser Breite nicht hat. Die haben einen super Kader, ohne Frage. Aber ich meine nicht, dass sie in dieser Breite noch Spieler reinwerfen können. Und da wird sich jetzt auch zeigen, wie sie zum Beispiel Hoffmann ersetzen und möglicherweise auch auf andere Geschichten noch reagieren.
Darf ich da kurz dazwischen springen?
Ist nur ein Satz.
Ich möchte nur ergänzen etwas zu dem, was Dennis gesagt hat, was ich ganz, ganz wichtig finde. Er hat nämlich absolut recht, dass ja wir im Mittelfeld gerade Ausfälle haben von Spielern, die davor formschwach gewesen sind. Und der
große aber ich gesagt, ne?
Der ist ja wurscht. Ich habe es von Dennis gehört. Hier höre ich seitdem
selten
ich
mit, zu.
Ja, seit der Sendung, wo du jetzt den höchsten Sieg da falsch zugeordnet hast, habe ich Zweifel an.
Ja, egal. Verstehe ich.
Auf jeden Fall, das Gute ist, wenn Christiansen und Besuschkow wieder fit sind, bedeutet das, dass sie nicht zwingend in die Mannschaft reingesteckt werden müssen, sofort, weil sie so fehlen in der aktuellen Formation. Die Reihe dahinter, wenn sie denn dahinter gestanden hat, wir hatten ja das Thema schon mal aufgemacht, dass Leopold eigentlich viel mehr Einsatzzeiten vorher schon verdient gehabt hätte.
Wie lang der Satz ist.
Die Reihe dahinter performt zurzeit richtig gut. Das bedeutet, Christiansen und Besuschkow können sich Zeit lassen, ihr Defizit aufzuholen und dann vielleicht über das Formfinden auch wieder eine Chance auf Spielzeit zu bekommen. Ja, sehr langer Satz.
Ja, macht aber nichts. Und ich muss aber auch noch jemanden loben. Das habe ich nämlich am Sonntag nicht gemacht. Kolja Uden, Neuzugang von Aldinicke, mit seinem Debüt in der zweiten Liga am vergangenen Wochenende, Vorlage nach 5 Minuten. Und zwar gab er die Vorlage zu dem Tor von Vogi, von unserem neuen Stürmer Vogelsammer. Also das darf dann auch nicht unerwähnt bleiben. Und jetzt gucken wir aber gleich auf die Stärken und Schwächen von Fortuna Düsseldorf. Und das machen wir aber, wie gesagt, gleich nach einer kurzen Pause.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de, voller Euphorie nach Düsseldorf. Und jetzt sind wir drin, mitten in der Analyse vom nächsten Gegner von der Fortuna. Alex, Daniel Thiun, ein Trainer, der in der zweiten Liga auch schon erfahren ist, VfL Osnabrück, Hamburger SV, jetzt Fortuna Düsseldorf. Was für einen Fußball lässt denn Thiun eigentlich spielen und kannst du uns was zur taktischen Ausrichtung von der Fortuna sagen?
Ja, das kann ich auf jeden Fall. Also die Grundsubstanz, die in der Mannschaft von Fortuna Düsseldorf da ist, für den Fußball, für den Daniel Thiun auch stehen möchte, da gibt es eigentlich wenig Veränderungen zu dem, was wir auch schon in der letzten Saison häufig erkennen konnten. Ich finde auch, dass Daniel Thiun von der Art des Fußballs durchaus viele Attribute auf dem Platz haben möchte, wie wir sie auch von Stefan Leitl kennen. Also da sind durchaus einige Parallelen zu erkennen. Denn auch Fortuna Düsseldorf steht unter Thiun für einen intensiven, ja nach vorne ausgerichteten offensiven Fußball, auch mutigen Fußball, auch ja mit vielen Dynamiken, gerade auch in die Tiefe. Ich finde auch, dass die Mannschaft, das habe ich eben schon angesprochen, eine sehr gute Mischung aus gestandenen Spielern hat, die auch schon da waren, die also ein Grundgerüst bilden und dass man es ähnlich wie 96 auch jetzt versucht hat und geschafft hat, junge, hungrige Spieler noch dazu zu holen. Und der Eindruck der ersten 6 Spiele zeigt auf jeden Fall, dass da eine homogene Truppe auf dem Platz steht. die auch vorne gerade über individuelle Qualität verfügt. Das ist ja auch etwas, was 96 in den letzten Spielen ausgezeichnet hat. Gerade auch mal in Phasen, ja, wo es vielleicht etwas durchwachsen ist oder wo der Gegner auch mal aufkommt. Ja, dann hat 96 zugeschlagen und das würde ich auch dieser Truppe von Daniel Thune zugutehalten, dass sie das immer wieder geschafft haben in diesen ersten Spielen, gerade auch in den letzten drei Spielen, in diesen entscheidenden Momenten zuzustechen. Dazu haben zumindest auch die Werte, die ich mir angeguckt habe, gezeigt, es ist eine Mannschaft, die ja sehr laufintensiv arbeitet, haben gute Sprintwerte, haben viele ja, gute intensive Läufe, ja, haben immer wieder eine hohe Distanz, die sie auf den Platz bringen. Und das ist natürlich eine gute Basis, mit der Thune und mit der seine Mannschaft dann auch arbeitet. Es ist aus meiner Sicht keine Ballbesitzmannschaft, wie man jetzt den HSV oder auch Magdeburg wahrnimmt. Trotzdem will Daniel Thune im Spiel eine Dominanz haben. Er möchte auch das Spiel ein Stück weit kontrollieren, den Spielrhythmus bestimmen. Das heißt, wir können auf jeden Fall eine Mannschaft von Fortuna Düsseldorf am Wochenende erwarten, die ja nach vorne verteidigen wird, die auch nach vorne spielen möchte über viele dynamische Momente. Und ja, die es einfach auch in diesen ersten Spielen geschafft hat, das gewinnbringend auf den Platz zu bringen. Von der Grundordnung ist es so gewesen jetzt auch, dass er zu Beginn durchaus noch das ein oder andere gewechselt hat, auch ja, das richtige System gesucht hat, sich aber in den letzten Wochen, gerade auch durch die erfolgreichen Spiele, eine Grundordnung herauskristallisiert hat. Das war ein System mit Viererkette, mit drei Mittelfeldspielern und mit drei Spitzen. Auch ein Stück weit im Mittelfeld immer ein bisschen flexibel, auch angepasst an den Gegner, mal mit zwei Sechsern und einem Zehner, mal mit einem Sechser und zwei Achtern. Ich denke, da wird er auch für 96 wieder gucken, dass er die richtige Ordnung findet, sehr mannorientiert auch. Darauf muss sich 96 einstellen. Aber das ist so dieses System, was wir auch am Wochenende erwarten können. Gegen den Ball, ja, eine Kompaktheit in diesen drei Linien, aber ganz klar mit dem Automatismus, man will aus der Kompaktheit nach vorne verteidigen, sehr mannorientiert im Raum auch den Gegner bearbeiten, vor allem im Mittelfeld. Man möchte hohe Pressing-Auslöser finden, um dann immer wieder auch rauszustechen, zuzustechen. Ich denke, so dieses Tor, was wir gegen den KSC gesehen haben, das erste von Engelhardt, ist so ein klassisches Beispiel. Hoher Ballgewinn, sofortiges Umschalten in die Tiefe, nutzen, dass der Gegner nicht geordnet ist und das dann auch gewinnbringend zum Abschluss bringen. Das ist Daniel Thune, so möchte er immer wieder auch agieren, gerade auch Pässe attackiert haben. Und das hat Düsseldorf in den ersten Spielen auf jeden Fall gut gemacht. Auch in so einem Wechsel zwischen Phasen des hohen Pressings. Dann haben sie sich auch mal wieder zurückgezogen. Also, dass sich der Gegner auch insgesamt nicht so drauf einstellen kann. Ich rechne schon damit am Wochenende zu Hause, auch gegen 96, dass sie so diese Mischung finden wollen. 96 schon auch Druck auszuüben, zu attackieren aus dem geordneten System heraus. Sie werden aber auch gucken, dass sie nicht ins offene Messer laufen. Ich glaube, dass Thune intelligent genug ist, dass er weiß, dass 96 auch seine Stärken im Umschaltspiel hat. Das haben auch die letzten Spiele gezeigt, dass man da wenig Fehler machen darf und auch immer wieder geordnet sein muss. Also werden sie schon auch eine gute Mischung finden, trotzdem aber auch aus dieser Kompaktheit immer wieder nach vorne verteidigen. Problemfelder, die ich erkannt habe in den ersten Spielen, sie waren nämlich auf jeden Fall bei Ballverlusten anfällig im Umschaltspiel. Da haben sie auch Gegentore bekommen. Wir können uns, denke ich, auch noch gut an das Spiel im Mai erinnern in Düsseldorf, wo 96 da ja auch dieses zweite Tor aus einer Umschaltsituation gemacht hat. Also da ist Düsseldorf anfällig. Das ist eine Möglichkeit, die 96 nutzen muss auch. Sie waren aus meiner Sicht auch anfällig, wenn man es geschafft hat, das Pressing zu überspielen. Gerade in den Zwischenräumen neben dem Sechser Engelhardt, gerade im diagonalen Achterraum, waren da immer wieder Möglichkeiten, wo die Gegner sich rausspielen konnten. Und sie waren, und da können wir uns auch noch gut an den Mai erinnern, bei den Außenverteidigern zu knacken. Also sowohl Zimmermann als auch Gavory haben ihre Stärken sicherlich eher nach vorne. Aber hinten, wenn man es da schafft, das 1 gegen 1 aufzulösen, und da hat 96 ja Qualität mit Spielern wie Köhn, oder wenn man es schafft, außen auch zu überladen, also Überzahl herzustellen am Flügel, um dadurch dann auch in den Rücken der Viererkette zu kommen. Da haben sie dann Probleme gehabt, das zu verteidigen, weil sie auch im Zentrum, gerade bei den Innenverteidigern, Probleme in der Handlungsschnelligkeit hatten. Auch da in den Duellen das ein oder andere Problem aufzuweisen hatten. Und wenn 96 das schafft, dann kann man da auf jeden Fall zustechen. Und sie haben schon 3 Gegentore nach Standards bekommen. Carsten Meyer ist ein sehr guter Torwart, aber jemand, der gerne auf der Linie bleibt. Und deshalb ist das auf jeden Fall auch eine Möglichkeit und ein Problemfeld, was man in den ersten Spielen erkannt hat. Mit Ball, und das abschließend, Düsseldorf ist eine Mannschaft, die schon von hinten raus Fußball spielen will, aber nicht so derart im Kurzpassspiel, wie es der HSV beispielsweise macht, sondern sie versuchen schon, natürlich erstmal hinten flach auszulösen. Carsten Meyer als Torwart ist wirklich der erste Playmaker, also der kommt auch 20, 25 Meter raus und ist sozusagen der erste Aufbauspieler. Dann ziehen die Innenverteidiger sehr breit und dann versuchen sie erstmal auch flach auszulösen und dann suchen sie aber auch relativ schnell vertikale und diagonale Lösungen in Zwischenräume, um dann die Tiefe zu bespielen. Also darauf muss 96 vorbereitet sein, dass sie da immer wieder gerade auch Spieler wie Appelkamp, wie Johansen in den Zwischenräumen erreichen möchten, die dann nach außen durchstecken wollen, weil sie, und das ist die große Qualität, die ich in den ersten Spielen bei Düsseldorf erkannt habe, sie haben immer wieder überragende Durchbrüche über den Flügel erzielt. Mit Spielern wie Zolis, auch einem wiedererstarkten Felix Klaus, da haben sie einige Tore erzielt, indem der Außenspieler dann das 1-gegen-1 aufgelöst hat oder dann auch vorbereitet hat. Das war eine große Stärke, die Düsseldorf in den ersten Spielen immer wieder sowohl zu Hause als auch auswärts zu den Toren gebracht hat. Und auch die Stärke im Umschaltspiel. Auch da muss 96 vorbereitet sein, dass sie eine gute Kontersicherung stellen, weil Düsseldorf hat gerade mit diesen schnellen Spielern in die Tiefe Möglichkeiten, die sie für sich nutzen wollen. Und das muss vorbereitet werden. Probleme hatte Düsseldorf und das Letzte noch dazu, aus meiner Sicht, wenn der Gegner es geschafft hat, die Räume sehr, sehr eng zu halten, auch eklig zu verteidigen, die jungen Spieler wie Engelhardt, wie Zolis, wie Johansen, die eine gute individuelle Qualität am Ball haben, die kannst du mit Härte, auch mit Aggressivität bearbeiten, da machen sie auch Fehler. Und sie hatten dann auch wenig Lösungen, wenn der Gegner die Linien wirklich sehr eng gehalten hat. Das Fazit, eine homogene, gewachsene Struktur in Düsseldorf. Die Mannschaft weiß, was Tune will. Tune hat auch seine gute Mischung jetzt gefunden und deshalb auch dieser gute Start. Aber ja, jede Mannschaft muss sich wieder neu beweisen und von daher können wir uns auf ein Trendspiel freuen vom Tabellenführer gegen den Tabellenvierten.
Trendspiel, Tabellenführer, Tabellenvierter. Chris, ich nehme mit, dass Düsseldorf das Spiel machen möchte. Und dann möchte ich sagen, das liegt 96. 96 ist eher nicht gut darin, das Spiel zu machen, aber schon ziemlich gut darin, ein Spiel zu zerstören und dann schnell umzuschalten. Also könnte es vielleicht so ein ähnliches Spiel geben wie im Heimspiel gegen den HSV und dann bei 11-11 sogar Vorteile für 96 geben?
Ja, und ergänzend zu dem, was du mitnimmst, nehme ich mit, dass Alex gesagt hat, dass Düsseldorf anfällig im Umschaltspiel ist. Bedeutet, würde uns perfekt in die Karten spielen. Wir müssen uns natürlich von dem Gedanken verabschieden, dass wir jetzt nicht jedes Spiel so ein Feuerwerk offensiver Natur abbrennen werden wie gegen Osnabrück. Es wäre auch nicht gut, wenn wir versuchen, ähnlich offensiv in das Spiel gegen Osnabrück zu starten. Aber wir sind auch nicht zahn- und waffenlos und wir müssen uns nicht verstecken. Du hast es vorhin selber gesagt, wir haben 3 Stürmer im Kader, die bereits jetzt 15 Scorerpunkte haben. 10 davon sind Tore.
Ja, Wahnsinn, oder?
Aller Ehren wert.
Und wir, Chris, aber warte ganz kurz, da gehe ich kurz rein. Und wir haben uns so lange darüber gesprochen, dass der Sturm unsere Schwachstelle ist und es entpuppt sich quasi
nicht
als...
alle haben darüber gesprochen.
Ja, Dennis, aber du zählst ja nicht. So, also,
vielfach ein Wunsch
ans Ansehen. Ja, Chris, also die Experten haben darüber gesprochen, dass der Sturm unsere Schwachstelle ist. Und jetzt haben wir plötzlich, ja auch mit Vogelsammer, gut, dass es keiner sehen kann, auch mit Vogelsammer, plötzlich jemanden, der auch nochmal reinkommt und auch richtig Gefahr ausstrahlt, weil er nochmal ein ganz anderer Spielertyp ist. Also komm, Chris, sag es bitte. Die hauen wir weg.
Ja, wobei, also ehe wir jetzt hier anfangen, gleich 3 Denkmäler vorm Hauptbahnhof in Auftrag zu geben. Sadie Teuchert, also wenn ich noch einmal einen Reporter höre, der unsere Standardstärke hervortut, dass wir die standardstärkste Mannschaft sind zurzeit.
War das nicht geil? Ja, genau.
Also in jedem Spiel.
Standardkönige.
Genau. Also, wie gesagt, großartig. Sadie Teuchert hat schon mehrere Tore vom Punkt gemacht. Toll, 6 Tore, freue ich mich sehr drüber. Ich freue mich auch, dass Harvard jetzt seine deutliche Formkrise, die er hatte, vielleicht wieder ein bisschen gerade biegen kann mit 2 Toren und auch einem sehr, sehr guten ersten Tor, wie ich fand. Was war die Frage?
Weiß ich auch nicht mehr. Also gehen wir zurück zu
Wir müssen
zu
die Kirche aber mal im Dorf lassen, wolltest du.
Ach so. Genau. Also wie gesagt, wir werden jetzt demnächst eine sehr, sehr schwierige Phase in der Saison haben. Und zwar wird das, ich glaube, ab dem 10. Spieltag spielen wir gegen Magdeburg, Schalke, BTSV, Pauli und Hertha hintereinander. Da kann auch eine Menge wieder kaputt gemacht werden von dem, was wir uns jetzt gerade mühsam aufbauen. Ich fände es wichtiger, dass wir durch diese Phase sauber durchkommen. Und wenn die Stürmer dann in dieser Phase wieder schlechter performen sollten, dürfen wir halt nicht den Fehler machen, sie dann wieder direkt in der Luft zu zerreißen und dann wieder diese alte Platte abzuspielen, was wir vor der Saison gesagt haben, dass uns der Neuner fehlt. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass die Stürmer so performen, wie sie es tun. Sie können das Defizit, was wir ausgemacht haben, scheinbar ausgleichen und wegmachen. Hoffen wir, dass es anhält.
Ja, und ich freue mich darüber, dass du den Satz, den du dann immer nur sagst, diesen einen Satz so schnell dann doch noch sagst, weil er irgendwie 3 Minuten lang wird. Alex, kommen wir jetzt zur Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Du kannst uns sicherlich sagen, welche 11 Spieler wir zu erwarten haben am Sonntag im Spitzenspiel. Du hast es auch gesagt, der erste gegen den vierten.
Ja, man kann in dieser Formation grundsätzlich natürlich Florian Kastenmeier am Tor erwarten bei Fortuna Düsseldorf. Das ist eine Identifikationsfigur im Verein und der ist für diese Mannschaft natürlich von hinten extrem wichtig. Zum einen mit seiner Erfahrung, auch seiner Stärke auf der Linie. Und, das habe ich gerade schon erwähnt in meiner taktischen Analyse, er ist der erste Playmaker von hinten. Das heißt, er geht immer wieder auch raus aus seinem Kasten, ist ja der Anspieler von hinten. Er hat eine überragende Fußtechnik. Das heißt, er ist in der Lage, auch Diagonalbälle links, rechts auf den Flügel zu spielen. Auch sehr zielgerichtete Chips mal, um Linien zu überspielen. Also fußballerisch sicherlich einer der stärksten Torhüter in dieser zweiten Bundesliga. Ich habe es vorhin aber auch erwähnt, bei ruhenden Bällen, auch gerade bei Standardsituationen, ist es schon eher ein Torwart, der gerne auf der Linie bleibt. Das könnte eine Möglichkeit auch sein. Da haben auch Gegner das schon mal genutzt für entsprechende Tore bei Standardsituationen. Aber insgesamt nochmal absolut starker Torwart. Im Innenverteidigerbereich, durch die Verletzung von André Hoffmann, muss es da einen Wechsel geben. Das wird wahrscheinlich Joel Siebert sein, der auch schon letzte Woche in Rostock reingekommen nach dieser Aktion. Ein eher jüngerer Innenverteidiger noch, der letztes Jahr zu Viktoria Köln ausgeliehen wurde. Sehr talentierter Spieler mit großem Potenzial. Ich finde auch sehr komplett. Also sowohl die Körperlichkeit und Präsenz betrifft, aber durchaus auch die Qualität am Ball. Aber man muss natürlich immer gucken, wenn so ein Innenverteidiger reinkommt, der wenig Spielpraxis hatte, wie ist der Rhythmus, wie ist die Fehlerquote? Das sind Dinge, auf die man achten muss. Der Partner ist der erfahrene Part in diesem Fall. Das ist Jordi de Weijs, niederländischer Innenverteidiger. War in der letzten Saison lange verletzt, jetzt aber in Form gekommen. Eine Kante mit 1,90 Meter, auch physisch sehr stark. Nicht unbedingt ein guter Aufbauspieler, das erledigt Kastenmeier dann aus der Zentrale. Aber de Weijs hat seine Stärken, vor allem auch in der Luft. Und das hat er auch durch Kopfballtore bei Standards schon unter Beweis gestellt. Auf den Außenverteidigerpositionen erwarte ich rechts Matthias Zimmermann. Den kennen wir über Jahre. Ein sehr routinierter, laufstarker Außenverteidiger. Auch ballsicher, auch flankensicher nach vorne. Aber so hinten, die ein oder andere Situation hatten wir schon in der Saison, wo er sich auch hat überspielen lassen. Das könnte eine Möglichkeit sein, gerade auch für Derek Köhn über die Seite Aktionen zu ziehen. Auf der anderen Seite gab es so 1-2 Wechsel. Da könnte einerseits Nicolas Gavouri spielen, der stammmäßige Linksverteidiger, oder alternativ Ioa. Ioa ist eigentlich ein Flügelstürmer, von daher rechne ich grundsätzlich eher mit Gavouri, der aber seine Stärken auch durchaus nach vorne hat, mit seiner Leichtfüßigkeit, auch seiner technischen Versiertheit, auch mit guten Flankenläufen, aber auch mit gewissen Defiziten situativ hinten im Stellungsspiel. Deswegen über die Außenverteidigerposition kann 96 Kapital schlagen, wenn sie das gut machen. Im Mittelfeld erwarte ich ein Dreier-Mittelfeld mit Yannick Engelhardt auf der 6. Der ist super ausgebildet bei Werder Bremen, auch beim SC Freiburg. Neuzugang, der bisher voll eingeschlagen hat. auch ein sehr kompletter Spieler, der einerseits gut in der Balleroberung ist, aber auch von hinten, ja, so dieser ja, Part vor der Viererkette, ballsicher in den Räumen, auch gute vertikale Lösungen. Das ist ein Spieler, den ich tatsächlich perspektivisch in der Bundesliga sehe. Und dann auf der 8 und 10 zwei Spieler, die eher in diesen Zwischenräumen davor agieren, die beide fußballerisch sehr stark sind, mit Shinta Appelkamp und mit Neuzugang Isaac Bergmann Johansen. Johansen ist aus Kopenhagen gekommen, ein absolutes Juwel. Da muss man auf jeden Fall drauf achten, 20 Jahre alt, so ein 8er-10er-Typ, super erster Kontakt, auch super Pässe in die Tiefe. Das ist ein Spieler, der ja super gescoutet wurde und der sehr gut in diese Mannschaft passt. Und Appelkamp, den kennen wir ja über Jahre als jemanden, der gerade auch in den Zwischenräumen sehr agil ist, auch sehr spielintelligent spielt und ja für mich mehr ein Vorbereiter ist, auch über Pässe, über Standardsituationen und zusammen mit Johansen diese Kreativzentrale bilden soll. Und vorne in dem Dreiersturm rechts der uns bekannte Felix Klaus, der für mich wieder ja jetzt besser in Form gekommen ist, auch so von seiner Fitness her wirklich absolut top drauf ist. Hat in den ersten Spielen gut gezündet, auch, war auch torgefährlich, hat auch in Elversberg getroffen. Also der ja, läuft zu alter Form auf. Und auf der anderen Seite, das zweite große Juwel aus meiner Sicht, Neuzugang Christos Zolis, der ist aus Norwich gekommen, aus England, hat bisher schon 5 Tore erzielt, ist ein inverser Flügelspieler, das heißt, er spielt mit dem rechten Fuß auf der linken Seite, zieht immer wieder nach innen und hat dann einfach eine überragende Schusstechnik, auch eine gute Passqualität. Also Johansen und Zolis sind zwei Spieler, die wir auch für die Zukunft auf den Zettel haben müssen. Und vorne in der Spitze wahrscheinlich Vincent Vermey aus Freiburg gekommen. Dort war er Torjäger in der dritten Liga, ein klassischer Neuner, ein Spieler mit guter Präsenz in der Box, aber auch als Zielspieler. Und der wird so davon leben, dass diese beiden Außen immer wieder Aktionen auch ziehen wollen. Dann gibt es noch Optionen mit Daniel Ginczek, mit Tanaka, mit Nimic. Also auch nach vorne hat Düsseldorf die ein oder andere offensive Option. Ich gebe euch aber recht, in der Breite und Tiefe des Kaders sehe ich 96 stärker aufgestellt.
Und das ist das Entscheidende. Und auf 96 wollen wir gleich schauen, im letzten Teil unserer Folge vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Das machen wir gleich nach einer kurzen Pause.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zum letzten Teil Vorwärts nach weit, dem 96-Podcast bei meinsportpodcast.de. Wir sind in den Startlöchern vor dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf. Ich habe es vorhin genannt, die Schwelle zur Glückseligkeit. Da stand 96 in der letzten Saison schon mehrmals und hat dann immer wieder versagt. Alex hat uns gerade die Taktik von und auch die Startaufstellung von Düsseldorf näher gebracht. Dennis, trotzdem, diese Moral, die wir gezeigt haben, sowohl gegen Hamburg bis zur roten Karte, gegen Fürth und vor allem gegen Osnabrück, dass alle wirklich ein Tor schießen wollten. Alle waren heiß darauf, weiterzumachen, immer weiter, 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 bis es nicht mehr geht. Kann uns das nicht jetzt auch tragen?
Ja, das kann uns auf jeden Fall tragen. Das wird uns auch Selbstbewusstsein gegeben haben. Nichtsdestotrotz, das Selbstbewusstsein wird Düsseldorf auch haben. Die stehen auf Platz 1, die spielen zu Hause, die wollen natürlich auch ihrem Publikum zeigen, dass sie da zurechtstehen. Also das wird tatsächlich ein heißer Kampf auf dem Vulkan, um da nochmal drauf zurückzukommen. Und
ich mag das, wie du das wiederholst. Ja, ja.
Ist schön, oder?
Ja,
ist
ja klar.
Ich baue klar. Das jetzt einfach immer in die Sendung mit ein.
Ja, aber wir sind auch, also das sind ja alles so Baccarole-Kinder hier, ja?
Oh Gott.
Da
sprechen wir ein andermal nochmal drüber, Tobi.
Gerne.
Aber ganz klar, also wir können da mit breiter Brust hinfahren, ohne Frage. Und wir müssen Felix Klaus von unserem Strafraum fernhalten, das ist ganz wichtig. Und ansonsten habe ich da tatsächlich vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Vom Feeling ein gutes Gefühl. Chris, wenn du da mal guckst auf die Personalien bei uns, Nicolò Trezzoldi weiterhin krank, also wird nicht zur Verfügung stehen beim Spiel in Düsseldorf. Besuschkow und Christiansen haben wir schon abgehandelt. Würdest du an der Startaufstellung groß was ändern? Also wir müssen noch kurz sprechen über Ron-Robert Zieler. Was war das für eine geile Aktion, ja, nach Abpfiff zum gegnerischen Torhüter zu gehen und den aufzubauen, oder Chris? Also wir haben ja immer so ein bisschen gefremdet mit Ron auch, ne? Aber seitdem der hier weggejagt wurde und dann wiederkommen musste, weil er Vertrag hatte, hat er sich sehr entwickelt, oder?
Ja, er ist ein großer Sportsmann. Also das war schon eine tolle, große Geste. Das kennt man von verschiedenen Sportlern, die das auch schon gemacht haben, die in der Stunde des Siegers zuerst zum Verlierer gegangen sind. Das finde ich
darf
gut.
Darf ich dir kurz sagen, woran es mich erinnert hat?
Ja, sag mal.
Und zwar Ronald Reng, das Buch über Robert Enke. Und es gab da eine Gegebenheit mit Sven Ulreich. Und Sven Ulreich hat auch mal ein Spiel gehabt, wo er wohl sehr, sehr unglücklich ausgesehen hat. Und Robert Enke hat dann Sven Ulreich angerufen, weil es war nicht das Spiel gegen 96, und hat mich versucht aufzubauen. Daran hat mich das erinnert.
Stimmt, das habe ich auch mal in irgendeinem Interview gesehen tatsächlich, wo Ulreich sich dazu geäußert hat. Mich hat es erinnert an das Elfmeterschießen zwischen Bayern München und ich glaube Valencia damals im Champions-League-Finale, wo Bayern die Champions League gewonnen hat und Oli Kahn auch zum, das war dieser blonde Torwart, ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
Blondiert, ne? Blondiert.
Genau, also ganz schlecht blondiert. Aber der ist auch zu dem gegangen und hat sich da neben den hingekniet und hat sich erstmal um den Spieler gekümmert, fand ich auch gut. Ich bin, was Ron Robert betrifft, ja, was einen gewissen Abschnitt seiner Karriere betrifft, zwiegespalten, weil ich glaube, er hat sich halt höllisch verkalkuliert damals mit seinem Wechsel nach England und dann nach Stuttgart. Ich glaube, das hat er sich anders vorgestellt, dass er letztendlich zurückgekommen ist, freut mich sehr. Er hatte hier tolle 6 Jahre davor, dass er leistungstechnisch das wieder schafft abzurufen und darüber hinaus noch als Mensch so vorneweg geht, finde ich ganz, ganz stark und ist ein wahnsinnig wertvoller Faktor für die Mannschaft.
Absolut. Aber schauen wir drauf, was würdest du erwarten für das Spiel in Düsseldorf? Also gehen wir da ran, gehen wir da ran.
Ja. Also gut, dass eigentlich ist es ja gut, dass Nicolo jetzt noch eine Spielpause hat, weil es wäre ja durchaus, es wäre eine schwierige Entscheidung gewesen. Du hättest ja jetzt wenn Nielsen 2 Tore schießt, kannst du den ja schlecht danach im Spiel auf die Bank setzen. Dass hier die Teuchert zur Zeit gesetzt ist, ist klar. Es gibt auch keinen Grund, Louis Schaub runterzunehmen und vielleicht Nielsen eine Position nach hinten zu ziehen.
Wobei Louis hat heute aussetzen müssen, ne?
Habe ich nicht mitbekommen. Okay.
Belastungssteuerung.
Ja, das sagt man doch immer.
Okay. Ja, aber ja.
Ja, ist auch ein ganz schlimmes Wort. Anstelle zu sagen, einfach nur, der braucht mal eine Pause. Egal.
Ja, Modewort.
Ist gut. Also wie gesagt, Decolo nimmt dem Trainer eine schwierige Entscheidung so ein bisschen ab. Ich denke mal, dass Vogi weiter von der Bank kommen wird, ist klar. Und somit stellt sich die Mannschaft, glaube ich, etwas von alleine auf.
Ja, Dennis, glaubst du auch, dass wir da nicht groß ändern werden müssen?
Das sehe ich ganz genauso. Es gibt überhaupt keinen Grund für Leitl, es sei denn, es verletzt sich noch irgendjemand an der Aufstellung, was zu ändern. Und das ist ja auch ein großes Fund im Gegensatz zur letzten Saison oder auch vor allen Dingen zur Rückrunde, wo sehr viel ausprobiert wurde, immer mal wieder umgestellt wurde, Taktik, andere Leute rein und so weiter. Haben wir auch teilweise zu Recht kritisiert. Wir haben jetzt eine Mannschaft gefunden, die funktioniert super, auch wenn wir den einen oder anderen sicherlich gerne mal sehen würden in der Startaufstellung. Die werden noch ihre Chance bekommen durch Einwechslungen oder eben auch mal durch Ausfälle, gelbe Karten, Verletzungen, etc. Und das macht uns momentan so stark. Auch diese Eingespieltheit.
Ja, okay. Alex, dann hole ich dich wieder rein. Der Sieg gegen Osnabrück, der lädt jetzt nicht zwingend dazu ein, dass wir an der Startaufstellung groß was ändern müssten, oder?
Ich kann nur bestätigen, was ihr eben schon gesagt habt. Es gibt keinen Grund, es sei denn, dass irgendwas verletzungstechnisch passiert, aber leistungstechnisch gibt es keinen Grund, diese Mannschaft zu verändern. Es tritt ja jetzt das so ein bisschen ein, was wir ja zum einen in der Vergangenheit immer wieder gefordert haben und was Stefan Leitl jetzt momentan wirklich gut umsetzt, nämlich zum einen, er hat jetzt so zum einen diese Achse von hinten nach vorne, ne, mit Zieler, Halstenberg, Kunze räumt davor ab, auch zusammen mit Leopold, es ist so ein gutes Duo gewesen. So vorne hat Nielsen jetzt auch wieder gezündet, die anderen haben vorne auch einfach ihre individuelle Qualität gezeigt, gerade wenn ich an Schaub und an Teuchert denke. Das ist ja extrem wichtig. Ich meine, wir sind uns ja einig, so diese erste Halbzeit gegen Osnabrück, da war jetzt auch nicht alles Gold. Da gab es auch ja, Höhen und Tiefen und da gab es auch Phasen, die nicht optimal waren. Aber 96 war dann einfach in den entscheidenden Momenten extrem effektiv, weil sie einfach vorne eine hohe individuelle Qualität mit diesen Spielern haben. Und zusammen mit dieser Achse, auch mit dieser guten Mischung Jung und Alt, ja, ist momentan da etwas gewachsen. Ich finde auch, dass so das, was ich immer gefordert habe, diese taktische Flexibilität, Dreierkette, Viererkette, auch mal switchen, auch mal gegnerorientiert anpassen, das ist in den letzten Wochen wirklich gut gewesen. Da hat sich auch ein Stück weit was gefunden, was entwickelt. Da ist Stefan Leitl auch mutig gewesen in dem, was er mit der Mannschaft umgesetzt hat. Und von daher sind das alles gute Grundvoraussetzungen. Und jetzt musst du es gegen einen guten Gegner auf Augenhöhe wieder beweisen. Und es müssen einfach alle Spieler oder möglichst viele Spieler wieder an ihr Limit kommen, damit du dann in Düsseldorf was mitnehmen kannst. Wenn sie das tun, bin ich überzeugt, dass es Möglichkeiten gibt. Und das, wie gesagt, mit der Formation, die in den letzten Wochen diesen Trend hatte und ja, diese Mannschaft, die sich gefunden hat.
Ja, also halten wir fest, du würdest nichts ändern.
So ist es.
Okay, ja, da sind wir uns ja alle einig, wir würden nichts ändern und ein bisschen schade, da hat Dennis recht für Nicolo Tresoldi, weil Herbert Nielsen natürlich wirklich stark performt hat im Spiel gegen Osnabrück und sich da ganz, ganz stark zurückgemeldet hat und da ist nochmal das Interessante und das hast Chris du aufgeworfen, dass da ja doch diese Verletzung irgendwie schwerwiegender war als ja zumindest offiziell bekannt gegeben wurde. Denn wir haben ja gleich gesagt, so wie es aussah, müsste Nielsen wochenlang ausfallen.
Das haben wir gesagt. Jetzt gerade heute war es zwar Dennis, der das nochmal aufgemacht hat, das Thema, bitte, aber ja, ist ja nicht schlimm. Ja, ja. Ja, aber so wie er damals aufgekommen ist, waren wir uns alle einig, die wir das gesehen hatten, dass da sehr viel kaputt gehen kann und dass es durchaus nicht sehr verantwortungsvoll war, den Spieler dann weiter spielen zu lassen. Und ich glaube, im Spiel darauf schon wieder sehr früh auch aufzustehen.
Ja, genau.
Das war nicht klug. Das wird der Trainer aber im Nachhinein auch wissen. Und somit kann er sehr froh sein, dass das für ihn gut und glimpflich ausgegangen ist, weil er halt über Alternativen verfügt.
Ja, da hast du recht. Jetzt will ich euch aber festnageln auf ein Ergebnis. Dennis, 96 als Vierter beim Tabellenführer Fortuna Düsseldorf. Wie geht das Spiel aus?
Also wenn man auf die Bilanz guckt, müsste man ja eigentlich sagen, es wird irgendwie ein Unentschieden werden oder so. Das war in letzter Zeit häufiger der Fall und die Bilanz spricht auch so ein bisschen in die Richtung. Ich bin jetzt aber mal mutig und sage, wir gewinnen 2-1.
2-1. Chris, was sagst du?
Es spielen die beiden Mannschaften gegeneinander, die zurzeit die beste Tordifferenz in der zweiten Liga haben. Und das wird so bleiben. Also wir werden unentschieden spielen. Es wird ein 1-1.
1-1. Alex, was sagst du?
Ja, ich tippe auch auf ein Unentschieden. 2-2. Weil ich einfach glaube, dass ja, Düsseldorf nach wie vor eine Heimstärke hat. 96 trotzdem mit dieser aufsteigenden Form und Entwicklung stark genug ist, um in Düsseldorf zu punkten. Und am Ende des Tages mit diesem Unentschieden bleiben beide oben dabei. Und von daher wäre es für 96 gut, wenn sie auf jeden Fall aus Düsseldorf was mitnehmen.
Dann lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster und sage, 96 gewinnt 3-0 bei Fortuna Düsseldorf und überholt die Fortuna und setzt sich fest in der Spitzengruppe. Na, jetzt machen wir ehrlich. Wie wichtig ist das Spiel, Alex? Also, wir haben darüber gesprochen. Richtungsweisend waren die ganzen Spiele in den letzten Wochen auch. Aber würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, wenn 96 jetzt in Düsseldorf auch gewinnt, ja, dann müssen wir langsam mal gucken, dass wir uns da oben versetzen?
Naja, es ist auf jeden Fall die Chance, jetzt diese aufsteigende Form und Entwicklung nochmal ja, zu krönen, nochmal so ein richtiges Zeichen zu setzen. Ich meine, es ist ja auch letzte Woche schon von Mannschaftsseite gesagt worden, so dieses 7-0 gegen Osnabrück war schon ein Zeichen an die Liga.
Ja, ja teuchert, ne?
Ja, jetzt kannst du es nochmal toppen. Und wir haben ja auch immer gesagt, es ist natürlich wichtig für eine Mannschaft, die vielleicht auch an die oberen Plätze ran möchte, dass du auch in so einen gewissen Erfolgsflow kommst. Und das kannst du jetzt in Düsseldorf bei einer aus meiner Sicht heimstarken Mannschaft auf jeden Fall ja, bestätigen, auch die Entwicklung weiter fortsetzen und ja, wirklich auch dokumentieren, dass sich da jetzt eine Mannschaft gefunden hat, entwickelt hat. Und natürlich, also trotzdem, es sind erst 6 Spiele gespielt. Also ich habe es gesagt, man kann so dieses erste Fazit vielleicht dann im Oktober bei der Länderspielpause ziehen, auch vielleicht so nach einem Drittel der Saison. Und ich warne auch so ein bisschen davor, also in Hannover geht es ja immer extrem schnell, sowohl bei den Medien als, das merke ich bei uns selber ja auch.
Ja, als bei uns, ja, genau, ja.
Ja, vor 3 Wochen war noch alles schlecht und da sollte der Trainer weg und der Kader war nicht gut genug und so weiter. So, jetzt ist man wieder auf der anderen Welle. Also das geht ja extrem schnell. Ich habe gelernt in meinen Jahren im Fußball, gerade auch als Trainer, du guckst nur auf das nächste Spiel und da musst du einfach wieder das bestätigen, was du letzte Woche in diesem Fall auf den Platz gebracht hast, was du gezeigt hast gegen einen jetzt auf jeden Fall stärkeren Gegner. Weil wenn wir ehrlich sind, bei allem Respekt vor Osnabrück, ich habe eine hohe Wertschätzung vor dem Verein, auch vor den Verantwortlichen, aber das war ja nicht zweitligatauglich, gerade auch in der zweiten Halbzeit. Die Gier und die Freude, die 96 an alle rausgegeben hat, das war spürbar, das war toll, aber ja, Düsseldorf ist ein ganz anderer Gradmesser. So, und jetzt musst du es beweisen, jetzt musst du es bestätigen, in diesem Stadion gegen diesen Gegner als Kollektiv. Und wenn 96 das schafft, dann dokumentiert man, dass man wirklich auf einem guten Weg ist und dass man dann auch diesen Flow weiter fortsetzen kann. Aber nochmal, wir haben erst 6 Spiele gespielt, Freunde.
Ja, Alex, du hast ja recht. Du tust auch gut daran, dass du uns beruhigst. Aber du hast ja recht, auch in Hannover und auch bei uns im Podcast geht es manchmal relativ schnell. Ja, und trotzdem schauen wir jetzt auf das Spiel gegen Düsseldorf und hoffen da, dass 96 erfolgreich sein wird. Allen AuswärtsfahrerInnen ganz, ganz viel Spaß bei der Anreise, ganz viel Freude im Stadion und bringt 3 Punkte mit. Und denkt immer daran, 96, alle und bis bald.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.